Wir freuen uns. Kannst du vielleicht einen Psalm noch vorher aufsagen? Ja, sagen wir mir lieber jetzt.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Der Herr ist mein Schatten über meiner rechten Hand, dass mich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte mich vor allem Übel. Der Herr behüte meine Seele. Der Herr behüte meinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Amen. Dankeschön für diesen schönen Psalm. Und jetzt das Zeugnis.
Ja, ich kann ja nur schlecht gehen und da hatten viele gesagt, du brauchst Massage. Ja, ich komme ja nicht laufend hin zum Arzt, mein Orthopäde wohnt in Steglitz. Und da sagte ich zu meiner Schwiegertochter, was mache ich? Warte mal, sagt sie, ich rufe an und dann wird es schon geholfen. Ich sage, ich werde auch dafür beten. Und da ruft sie den Orthopäden an, ob nicht einer kann kommen, er soll ein Rezept schreiben für Hausmassage. Na mal sehen, nächsten Tag habe ich's Rezept. Da sagt meiner Nichte, wieso ist das bei dir so schnell? Ja, ich sage, Jutta, du musst beten, denn er hört der Herr auch.
Amen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Das ist der liebe Gott. Jesus war Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Glaubt ihr das? Er war schon immer Gott. Nicht erst seit der Geburt. Und deshalb, Maria hat nur Jesus ausgetragen. Wenn jetzt die katholische Kirche sagt, Maria ist die Gottgebärerin. Nein, sie hat Jesus nur ausgetragen. Sie war Jungfrau, sie hat solchen Heiligen Geistes überschattet worden und hat Jesus ausgetragen. Und Gemeinde, wir bringen auch nicht Jesus selber. Wir produzieren nicht unseren eigenen Herrgott. Wir bringen den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit schon war, in diese Welt hinein. Und erfüllen wir Sauerteig die Erde mit der Herrlichkeit des Herrn. Jesus nahm nur menschliche Gestalt an. Er ist nicht also Mensch geworden, sondern er nahm menschliche Gestalt an. Das ist eigentlich so, wir haben immer wieder in den Märchen, wenn du die Märchen liest, da steckt so viel Botschaft drin in den Märchen. Die meisten Leute sagen, die Märchen sind vom Teufel. Nein, es sind Volksweisheiten, genauso wie unsere Schöpfungsgeschichte und vieles andere mehr. Es sind Weisheiten und in den Märchen steckt so viel Wahrheiten. Der König verkleidet sich in Bettlergewand und mischt sich unterm Volk. Das ist, was Gott gemacht hat in Jesus Christus. Er hat sich Klamotten angezogen, eines Straßenbettlers und hat sich unter den Leuten gemischt, um herauszufinden, was sagen die Leute, was denken die Leute, was machen die Leute, wie fühlen die Leute. Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus. Er ist Mensch geworden. Er wohnte unter uns. Er erniedrigte sich. Er wurde einer von uns. Er hat sich verwirklicht wie ein Mensch. Er wurde wie ein Spion nicht entdeckt. Oder nicht erkannt. Und er war unter uns, war ein Teil unseres Alltags, unserer Wirklichkeit. Das ist Jesus gewesen. Jesus ist Gott vor Grundlegung der Welt. Er war schon da. Bevor du da warst, war er da. Und deshalb kennt er dich und mich schon, bevor wir geboren wurden. Das ist Jesus. Also, unser Bruder sagt, mit 58 hat er seine Mutter entdeckt. Jesus war schon vor dieser Zeit und hat noch vor der Ewigkeit gelebt. Also, er existiert von Anfang an vor dem Sündenfall. Vor dem Mauerbau, würde ich sagen, vor dem Supergau, vor der Katastrophe hat Jesus bereits existiert. Und dann hat auch der Plan Gottes schon für dich und mich existiert. Also vor Grundlegung der Welt. Deshalb kann Jesus dich und mich erlösen. Er sagt, und wo ist der? Und wo ist der? Und wo ist der? Und wo ist der? Er kennt jeden Einzelnen und ruft sie dann beim Namen zurück. Deshalb heißt es herausgerufen, Matutis! Der hat mich gekannt, noch bevor ich Matthäus geheißen habe oder den Namen bekommen habe oder Johannes. So, er hat uns gekannt von Anfang an. Und er ruft uns bei unserem Namen und hat eine ganze Liste. Wo sind die? All die Verlorenen. All die, die der Teufel irgendwo kassiert hat und eingesperrt hat im Gefängnis. Wo sind die? Nummer sowieso. Und wenn du keinen Namen hast, sogar die Nummern werden gerufen. Und bei Nummer 17, 18, 25, 35 und so weiter, dann wirst du aufstehen, wenn du diese Nummer bist. Und Gott hat dich gemeint und dich angenommen. Also, bevor das alles passierte, darum konnte er uns auch erlösen, weil er uns kannte. Noch bevor du ihn gekannt hast, als wir noch in Sünde waren. Er kam, um uns unsere Identität uns zurückzugeben. Der König mischt sich unter sein Volk. Nicht wir haben ihn erkannt, sondern er hat uns erkannt. Das ist auch einer, den ich geliebt habe. Jesus wurde Mensch, er wurde einer von uns, er wurde Christ. Gott wurde Christ, hat mehr als nur den Körper angenommen, hat das ganze Menschdasein angenommen, die ganzen Gefühle, wie ein Mensch hat. Also
Es gab einen Schauspieler, der wollte einen Tag im Penner sein und in der Hamburger Straße betteln, oder in Hamburg in einer Straße betteln. Und was er da erlebt hat als Schauspieler, und hat alles abgegeben, seine Scheckkarte, seinen Schlüssel abgegeben, seinen Bodyguard abgegeben, alles, und ging als Bettler. Und wer behandelt wurde, was die Reaktionen von Leuten waren. Geh mal, verkleide dich mal als Bettler und stell dich mal auf der Straße und du wirst erleben, was die Menschen wirklich sind. Wie die Menschen richtig reagieren, wie die sagen, die in der andere Richtung zeigen oder Vogel zeigen und sagen, du sollst mal arbeiten und so weiter und du sollst dies tun und so weiter. Die machen dann die Vorschriften und Vorschläge etc. Jesus hat die Gefühle auch erspürt, erfahren, was wir als Menschen fühlen. Gott ist Bettler geworden. Lass mich das sagen. Gott, der Schöpfer des Universums, mischt sich unter seine Geschöpfe. Und die Verwirklichung Jesu ist die Selbstverwirklichung Jesu. Niemand hat ihn gezwungen. Niemand hat gesagt, du gehst jetzt runter. Er wollte selbst. Er wollte sehen, wie sieht die Sache von innen aus. Wie sieht die Welt von innen aus? Das Wort wurde Fleisch, so beginnt der Prolog beim Johannes, und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch. Fleisch, das ist ein arabisches Wort oder aramäisches Wort, heißt Basar eigentlich. Und das ist Zusammensetzung aus Bet, Shin, Resh. Das ist also aramäisch, hebräisch. Das bedeutet gleichzeitig aufstehen. Also da steht jemand auf, da richtet sich jemand auf, da mischt sich jemand unter das Volk. Also es wird ein Teil dessen. Ein Teil dessen. Das ist also das Wort Fleisch und das Wort dieses Shin Resh, das kommt auch im Alten Testament vor und heißt Schar. Dieses Wort Schar heißt auch Sänger und wird auch verwendet für Sarah. Die Sarah. Sarah, die Sängerin. Sarah, die singt. Also wir richten uns auf und wenn wir, und meine Frau hat vom Gebet gesagt, wenn wir anfangen, Gott anzubeten, wir richten unsere Seele auf zu Gott und wir erleben das, was Jesus uns gebracht hat, wieder zurück. Durch Jesus ist der Mensch aufgestanden, nicht nur auferstanden, sondern steht auf und wird einfach, nimmt Format an. Der Mensch ist der gefallene Mensch, aber durch Jesus, der Fleisch geworden ist, einer von uns geworden ist, sich in unser Leben investiert, hineingebracht hat, haben wir plötzlich ein neues Lied, eine neue Melodie, eine neue Botschaft, eine neue Sicht, eine neue Vision, eine neue Motivation. Wir sind total neu gepolt. Das Wort war Fleisch. Ich werde diese Tage, ich freue mich schon, dass ich jetzt so viel Weihnachtspredigten halten darf. Weißt du schon, allein das Wort Ehre sei Gott in der Höhe. Das Wort Ehre, für das Wort Ehre habe ich 28 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Also was die Engel gesagt haben, die Botschaft, die Engel auf die Erde gebracht haben, die kannst du gar nicht richtig ausschöpfen, können wir gar nicht in unserer Sprache ausschöpfen. Ehre sei Gott in der Höhe, Herrlichkeit, Macht, Größe, Majestät, etc., 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 die ganze Fülle, Gloria und so weiter. Durch die Menschwerdung Jesu trat Gott die Herrschaft an, hier auf dieser Erde. Macht euch die Erde untertan. Das Wort geht von Jerusalem aus. Jesus war das Wort. Und die Geschwister, ist so wichtig, die Botschaft der Erlösung geht nicht von Rom, geht nicht von Mekka, geht nicht von New York, geht nicht von Moskau, geht nicht von Peking aus. Es geht von Jerusalem aus. Glaubt ihr das? Steht im Wort Gottes. Das Heil geht aus den Juden heraus, aus Jerusalem heraus in die ganze Welt. So, und es ist Jesus. In dir sollen gesegnet werden alle Völker, nicht in die Juden. Der Jude bringt keinen Segen. Aber der Jude, der aus dem Judentum herauskam, Jesus Christus, der bringt Segen. Und deshalb, wer Jesus ablehnt, lehnt den Segen Abrahams ab. Den Segen Moses, den Segen der Patriarchen. So, in Jerusalem kam er zur Welt. Warum? Ich weiß es nicht. In diesem Volk der Juden. Ich habe mich gefragt, warum ist er nicht bei den Deutschen zur Welt gekommen? Das wäre doch so schön, hier in Berlin. Jesus, wenn er geboren werde, oder in Rom wenigstens, oder hier in Europa. Warum ist er gerade in Jerusalem? Das hat viele Gründe. Im Mittelpunkt der Erde. Diese drei Kontinente stoßen zusammen, Afrika, Europa und Asien. Dort begann Gott Geschichte und Gott arbeitet systematisch. Die Verwirklichung Jesu geht systematisch, da hält ihn niemand auf. Dort, im Zentrum der Kontinente, dort fange ich meine Geschichte an. Und dann bei so einem Volk, so einem Mischvolk von allen möglichen Völkern zusammen und so weiter, wo jetzt und so eigensinnig und so stur und so verbohrt und so weiter. Gerade mit diesem Volk fängt Gott Geschichte an, mit den Unwürdigsten. Die denken, die wären würdig, aber eigentlich sind sie unwürdig. Das Kleinste, Geringste und so weiter, aber mit dir will ich Geschichte machen. Und dann Bethlehem, du Kleinste unter den Städten, aus dir soll der Erlöser kommen. Bethlehem, Das ist Bethlehem Kaff gewesen, weiter nichts. 3-4 Häuser. Und aus dir soll der Messias, der Erlöser kommen. Also Gott geht einen ganz eigentümlichen Weg, nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem fängt die Geschichte an. Und Jesus existierte lange, bevor er nach Bethlehem kam und dort landete. Er sagt selbst, ich bitte dich darum, Vater, dass ich die Herrlichkeit wieder erlange, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt worden war. Vater, ich bitte dich, dass ich wieder die Herrlichkeit erlange, die ich hatte, bevor der Welt grundgelegt wurde. Ehe der Welt war, oder Kolosser schreibt Paulus auch, Vers 17, 1. Kolosser 1, er, Christus, ist vor allem und alles besteht in ihm. Der Schöpfer des Universums verkleinert sich auf den kleinstmöglichsten Nenner, kommt er runter. Kleiner, 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 am kleinsten, am allerkleinsten. Und dann wird er Baby. Gott hat sich nicht geniert, Baby zu werden. Fängt ganz klein, tief und mit einer Einzelle beginnt Jesus Christus seine Geschichte. Und wir haben immer Angst, wir denken immer, Gott muss groß anfangen. Meine Lieben, und das ist die Arbeitsmethode Gottes, Gott arbeitet immer klein. Immer ganz klein. Aber hier heißt es, Jesus ist Christus, ist alles in allem, ist das Haupt von allem, entfaltet sich in alle, er wirkt in allem, er gibt das Wollen, er gibt das Vollbringen, er ist alles, alles. Dieses Wort alles in der Bibel. Und von ihm geht alles aus. Und wir müssen deshalb lernen, mit ihm mitmachen, mit ihm mitzugehen. Und das immer dabei, bei einer guten Sache, bei einem guten Werk. Nur mitmachen, das ist wichtig. Er hat es vorgemacht und ich muss jetzt nachmachen. Hören und tun, sehen und tun. Und dann produziere ich Jesus in meinem Leben. Maria hat Jesus auf diese Welt gebracht. Wie bringt man Jesus in unser Leben hinein? Wie bringt man die Welt, Jesus in unsere Welt? Wie funktioniert Jesus in unser Leben hinein? Wir funktionieren nur, wenn sich Jesus in uns verwirklichen kann. Jesus will sich durch uns verwirklichen. Er will sich durch dich, durch mich verwirklichen. Durch die Gemeinde, Maria. Und deshalb sucht Jesus Maria. Maria ist eine ganz merkwürdige Gestalt. Ich kann jetzt heute Morgen nicht viel über Maria sagen. Aber wenn ich so das Jakobus-Evangelium gibt, gibt es eine apokryphische Schrift, ist das. Und da heißt es, die Maria wurde ausersucht mit mehreren Jungfrauen, um diesen Vorhang im Tempel zu weben. Also unschuldige, saubere, nicht nur schöne Mädchen, sondern auch heilige Mädchen. Also und so weiter wurden ausgesucht, um den Tempel, den Vorhang im Tempel zu weben. So, und Josef war der Erbauer oder Zimmermann, der die Bausleute im Tempel leitete. Also am Tempelbau war Maria und Josef irgendwie indirekt beteiligt. Und deshalb auch heute Morgen, Jesus ist ein Teil von Menschen, die sich am Werk Gottes beteiligen, mitmachen, egal in welcher Form und so weiter. Und dann fiel das los auf Maria, du Maria. Auch, ich bin ja, wer bin ich? Ich kenne keinen Mann, ich bin ganz allein und so weiter. Aber Gott hat gesagt, durch dich soll der Messias kommen. Gott will sich durch dich und mich verwirklichen, wenn wir uns im Werk Gottes schon irgendwo einbringen. Und die Botschaft dieser Woche war das, und du kannst die CDs und die Kassetten bestellen, die Botschaft war, fang an, was für Gott zu arbeiten. Und wenn du anfängst, was für Gott zu geben, was für Gott zu sagen, für Gott irgendwo einstellst, deshalb, ich freue mich immer über die Zeugnisse. Leute, wenn wir gebetet haben, geglaubt haben, und wenn wir etwas im Glauben empfangen haben, der Heilige Geist meinem Geist Zeugnis gibt, sofort Zeugnis geben. Das Zeugnis muss raus. Das Zeugnis muss bekannt werden. Solange du es nur in deinem Herzen hast, kann der Teufel stehlen. Aber was du bekannt hast vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wenigstens vor zwei Zeugen, das ist amtlich. Das können andere bestätigen. Ich hab's gehört, der ist geheilt worden. Ich hab's gehört, dem ist geholfen worden. Ich hab's gehört, Gott hat ihn geführt. Es ist so wichtig, Zeugnis zu geben. Also, dass wir Jesus rauslassen. Nicht nur schwanger sind von Jesus, sondern auch Jesus gebären, zur Welt bringen. Ist ganz arg wichtig. Gemeinde, wir müssen Jesus Gestalt geben, Jesus Format geben, Jesus einen Namen geben. Und du sollst ihn Jesus nennen, nicht irgendwas anderes, Jesus. So, wir gehen weiter. Jesus ist Wirklichkeit geworden. Er wird durch uns gehört, durch uns gesehen, durch uns verstanden, durch uns erlebt, durch uns wahrgenommen. Er wird plötzlich fühlen wie uns, Christus in uns. Das fühlt sich gut, als wenn du Feferone gegessen hättest. Oh, Christus wirkt in mir, arbeitet in mir. Das rumort. Oh, das ist schafft, das bekommt Gestalt. Dann, ich kann's nicht lassen. Komm nachher, dass du so voll von Jesus bist. Und wir sollten nicht voll von Religion werden. Leute, lasst uns aufhören, voll von Religion werden, voll von Jesus werden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria hat es bekannt dem Engel und der Engel hat es angenommen und Maria hat es nicht für sich behalten. Das, was Gott ihr gegeben hat, das hat sie zu Elisabeth gebracht. Und als sie zu Elisabeth hinkommt, dieser Priesterstochter, die waren ja verwandt miteinander, und als sie dort hingeht, plötzlich gibt es Zeugnis von der Elisabeth. Geschwister, es nützt nicht, wenn du vom Heiligen Geist was empfängst und hast kein Zeugnis. Eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Da müssen Menschen bezeugen und bekennen, ja, ich habe auch das Gefühl. Und plötzlich das Baby, dieser Johannes, hüpft im Bauch der Elisabeth. Und plötzlich ist da Identität, die Übereinstimmung, Einklang, Harmonie. Plötzlich sind die beiden eins. Elisabeth und Maria, du brauchst das Zeugnis des Anderen, um Jesus zur Welt zu bringen. Aber jetzt, ich sage dir auch warum. Hebräer Kapitel 7, Vers 3. Er ist ohne Vater, Jesus, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Das ist also Jesus. Wir werden nächste Woche darüber noch mehr sprechen. Aber er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch das Ende des Lebens. Ist endlos. Das ist Jesus. So gleicht er dem Sohn Gottes, der Priester ist von Ewigkeit her. Es ist zwar die Rede von Melchisedek, aber Jesus ist dieser Priester Melchisedek, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Kannst du da mitgehen? Seid ihr noch dabei? Okay. Und dann sagt Jesus weiter, Johannes Kapitel 8, denke ich, dass es 58 ist. Wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, war ich schon da. Ehe Abraham war ich schon da. Also Jesus war schon vor Abraham. Deshalb ist Jesus nicht ein gewöhnlicher Mensch. Jesus ist was Ungewöhnliches. Und dann sagt er in Offenbarung 22, 13, fast am Schluss des Evangeliums, ich bin das A und das O, Anfang und Ende, der erste und letzte Alpha und Omega. Ich bin Anfang und Ende, er ist alles. Und deshalb, er kennt deinen Anfang, also er spricht von Anfang, ich bin der Anfang und das Ende. Er ist der Anfang von deinem Anfang und das Ende von deinem Ende. Halleluja. Er kennt deine ganze Entwicklung, er kennt deine ganze Situation, er kennt deine ganze Ausgangsbasis, deine Position, er kennt dein, wie du zur Welt gekommen bist und wie du diese Welt verlässt. Und er kennt dich, wenn du drüben ankommst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Er kennt dich. Warum? Weil er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. In Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wie wird Jesus Wirklichkeit? Dieser Ewige muss in mein Leben hineinkommen. Dieser Ewige muss ein Teil meines Lebens werden. Dieser Ewige muss sich in mir verwirklichen. Alles verändert sich, nur einer nicht, Jesus. Die Natur verändert sich, die Erde verändert sich, die Erde veraltet wie ein Kleid, steht in der Bibel einmal. Alles verändert sich. Darum, du kannst keinem Menschen vertrauen. Heute sagt er dir zu und morgen kehrt er dir den Rücken. Aber einem kannst du immer vertrauen, es ist unser Herr Jesus Christus. Derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit, der Unveränderliche. Und das, was für Jesus gilt, gilt für den Heiligen Geist. Und was für den Heiligen Geist gilt, gilt auch für Gott Vater. Ich komme nachher noch auf ein anderes Bild. Die Religionen verändern sich. Du sagst jetzt, die katholische Kirche ist die Urkirche. Weißt du, wenn das Urchristentum ist so weit weg von uns. Da ist so viel Reformation und Revolution und so viel Vermischung und so viel Verirrung gewesen. Als ich in Indien war, ich habe den Leuten in Indien erzählt, hört mal, euer Hinduismus und Buddhismus hat mehrere Reformationen und Renaissance erlebt und Veränderungen, Vermischungen erlebt. Das Hinduismus, was heute Hinduismus ist, das war nie Hinduismus, so wie ihr es heute kennt. Da kam Ägyptologie dazu, da kam Tieranbetung und so weiter. Die Hindus kennen keine Ursprünge, die waren Hindus. Der Ursprung des Hinduismus, wenn man alte Bilder sieht und so weiter, kennt keine Tierverehrung. Die haben nur die Elemente verehrt, Erde, Luft und Feuer und so weiter und Wasser, aber sie haben keine Tiere verehrt. Aber im 17. Jahrhundert kam was dazu, vermischt sich. Und so haben alle Religionen sowas erlebt, mit dunklem Mittelalter, etc., etc. Es gibt nichts Echtes. Alles vergeht. Nur einer ist echt, Jesus Christus. Halleluja. Alle Religionen. Und auch wir, wenn wir uns noch zu einer Kirche entwickeln würden, zu einer Denomination entwickeln würden, was wir ja nicht wollen, auch wir werden am Schluss verdreht und verzerrt und verkorkst und verbohrt. Nur einer bleibt treu. Sich treu. Das ist der Herr. Nur einer bleibt sich treu. Jemand hat einmal gesagt, wenn Martin Luther heute aufstehen würde, er würde sich in seiner Kirche umdrehen und sofort auf der Stelle aus der evangelischen Kirche austreten. Denn seine evangelische Kirche ist nicht mehr das, was er damals bei der Reformation wollte. Das können wir alle Religionsstifter nehmen, 100 Jahre danach, du kennst die Leute nicht mehr. Ein Jesuitenpater hat einmal mir gesagt, Herr Matutis, warten Sie mal, bis Ihre Gemeinde 100 Jahre alt ist, dann ist sie genauso verstarrt und genauso verbohrt wie die katholische Kirche. Warten Sie, bis Sie 100 Jahre alt sind. Versteinert. Wie gesagt, aber einer bleibt sich treu und einer bleibt sich gleich, das ist der Herr Jesus Christus. Der gleiche Gott, der gleiche Vater, der feste Punkt, dieser Axiom, was die Griechen sagten, wo man die Welt aus den Angeln heben kann, derselbe. Er war der Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sohn Gottes war er hier auf Erden und zwar vollkommen, als er hier über diese Erde ging, Kranke heilte, war er Sohn Gottes. Also eigentlich schon die Predigt vom Freitag ein bisschen, aber es ist nicht alles. Du musst am Freitag dennoch kommen. Und ich erwarte den doch nicht am Freitag. Du musst es am Freitag gehört haben, denn dann kannst du ganz anders an Jesus glauben. Weißt du, ich habe mich in Jesus verliebt. In diesen Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes, der nicht Fleisch und Blut uns offenbaren kann, sondern der Heilige Geist. Wir brauchen den offenbarten Jesus. Nicht den gepredigten Jesus, nicht nur den geglaubten Jesus, nicht nur den geschriebenen Jesus, wie wir in der Bibel haben. Wir brauchen den Jesus, der er wirklich ist. Der Sohn Gottes. Auf Golgatha, als er dort hing, war er voll und ganz Sohn Gottes. Was er immer war, war er immer ganz Sohn Gottes. Und als er auferstand, seinen Jüngern erschien, war er vollkommen ganz und gar Sohn Gottes. Und das Schöne dabei ist, was ich von Jesus lese, also der Auferstandene, vor der Kreuzigung ist noch die Geschichte, steht es, da heißt es, und er liebte die Seinen bis zuletzt. Ist das nicht toll? Jesus liebte seine Jünger bis zuletzt. Wann ist es für Gott bis zuletzt? Jesus, der Sohn Gottes, liebt es seine Kinder bis zuletzt. Er liebt dich und mich bis zuletzt. Wann ist deine letzte Stunde? Das ist nicht die letzte Stunde für Gott. Das ist für erst der Anfang der Herrlichkeit Gottes. Er liebte die Seinen bis zuletzt. Anfang und Ende, Alpha und Omega. Er ist der Ewige. Die ewige Liebe Gottes, die nie aufhört. Alles hört auf. Glaube hört auf. Zungensprache hört auf. Lobgesang hört auf. Alles. Gute Werke hören auf. Gebete hören auf. Aber die Liebe hört nimmermehr auf. Und Gott ist die Liebe. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen. Die Liebe ist erschienen. Was wir von Jesus haben, ist nur eine Erscheinung. Eine sehr positive Erscheinung. Die Liebe Gottes ist erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Der Bettler rettet uns, der sich verkleidet hat als König. Der verkleidete König rettet uns. Gott hat die Liebe Gottes hineingeschickt. Weißt du, und wir haben so viele Märchen. Weißt du, und wie man den Bettler behandelt, wie man den Bettler aufgenommen hat, wie man den Bettler bewirtet hat, wie man diesen Bettler, bleib bei diesem Bild des Bettlers, wie man dem Bettler begegnet ist. Und dann erst, wenn der wieder auf seinem Thron ist, hol mir den und so weiter, dann wirst du plötzlich befördert. Plötzlich wunderst du dich, wie du belohnt wirst. Du hast mir da und dort geholfen. Ich war nackt, ich war bloß, ich war das und so weiter. Und du hast mir geholfen, was ihr einem der Geringsten getan habt, dem Bettler. Dem verkleideten Bettler. Gott ist der verkleidete Bettler, der zu uns kommt in Maria, in Josef, in all diesen Heiligen. Die sehen gar nicht als Heilige aus. Äußerlich wirst du einen Heiligen nicht an dem Heiligenschein erkennen. Und wenn jemand mit dem Heiligenschein als Heiliger kommt, das ist kein Heiliger, das ist ein Scheinheiliger. Die Heiligen kommen in eine Gestalt des Bettlers. Verkleidet. Aber das ist nicht mein Thema. Jesus ist eine Erscheinung Gottes, einzigartig und bleibt einzigartig bis zum Schluss. Römer Kapitel 9, Vers 5, wo Paulus seine Theorie eingeht und Theologie aufbaut über Judaismus. Und dann sagt es, Christus ist der, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Jesus ist der hochgelobte Gott, Römer Kapitel 9, Vers 5, in alle Ewigkeit. Halt es fest, Jesus, der hochgelobte Gott. Ich mache ein bisschen Christologie heute Morgen, denn ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Jesus verstehen, wer Jesus wirklich ist, wer er wirklich geworden ist. Kolosser Kapitel 2, Vers 9, in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist in Jesus Christus drin. Deshalb kommen wir jetzt auf Gebet. Weißt du, manche Leute haben Probleme. Wie bete ich richtig? Zum Vater, im Namen Jesu, durch den Heiligen Geist. Das wäre vielleicht die biblische Reihenfolge. Aber wie bete ich richtig? Und ich werde euch heute Morgen helfen zu verstehen, wie man wirklich betet. Natürlich im Geist und in der Wahrheit, wie meine Frau das gesagt hat. Aber in Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Heiligen Geist oder hat den Heiligen Geist. Denn niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Es gibt nur einen Gott, sagt uns die Bibel. Glaubt ihr, dass es nur einen Gott gibt oder gibt es mehrere? Es gibt nur einen Gott, steht die Bibel. Eine Taufe, ein Glaube, ein Herr und so weiter. Es gibt nur einen Gott. Und der erscheint uns, jetzt halte ich fest, als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weißt du, jemand hat einmal gesagt, das sind Masken, die Gott sich anzieht. Die zieht die Maske des Vaters an, die Maske des Sohnes an und die Maske des Heiligen Geistes an. Es ist ein und dieselbe, nur eine andere Maske. Ich weiß es nicht, ob das wahr ist, aber ich lasse es dahingestellt. Mir hat, dieses Bild gefällt mir, denn ich habe große Probleme. Bete ich zu drei Götter oder bete ich zu einem Gott? Ich bete zu einem Gott. Der Vater ist über alles, was Kinder ist, auf Erden. Und sind wir Söhne, so sind wir auch Erben. So, zu einem Gott. Es gibt nur eine Form, ein Format. Und dieser, und jetzt pass auf, jetzt, wenn das wahr ist, dann wird der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, der steigt runter, der geht ganz runter, wird ein Baby und wohnt im Stall von Bethlehem oder kommt in Bethlehem zur Welt. Der Gott des Universums, er hat sich verkleinert. Verkleinert. Das ist ein Geheimnis. An diesem Geheimnis haben Theologen drum gemacht und dran gearbeitet, bis sie wahnsinnig geworden sind. Und auch wir werden wahnsinnig, wenn wir versuchen, das ewige Geheimnis zu erklären. Wir können es nicht erklären, wir können es nur glauben. Fleisch und Blut können uns nicht offenbaren. Ich möchte vielleicht ganz praktisch nehmen, also wir sind ganz praktische Menschen, ich bin ein Realist und so weiter. Ich möchte einen Baum nehmen, als Vergleich für Gott. Ist natürlich billiges Bild, primitiv und einfach, aber ich möchte es nehmen. Zuerst ist die Wurzel da. Dann ist der Stamm da und dann ist die Krone da. Und das alles zusammen ist Baum. Verstehen wir es? So ist Gott. Aber immer eins und dasselbe. Wurzel, Stamm und Krone. Aber alles eins und dasselbe. Zuerst ist die Wurzel da. Und die Wurzel ist für mich Gott, Vater, der Israel gerufen hat, herausgewählt hat und das Alte Testament, das alles gemacht hat. Das ist die Wurzel, das ist die Basis. Und Geschwister, wir können uns nie und nimmer von der Wurzel trennen. Wir müssen sehen, das Judentum ist nicht das, was wir heute haben. Auch das hat so viel Reformation erlebt. Das Judentum, das wir heute in Palästina haben, ist erst im 2. Jahrhundert nach Christus gegründet worden. Durch Talmuds und so weiter. Aber die Wurzeln, Israel und das Volk Gottes, was Gott, die 10 Gebote, das Gesetz und so weiter, das ist original. Das ist original. Und dann kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer, wir werden nachher bei Esra das noch sehen, oder haben wir schon gesehen, und so weiter, dieses Gesetz und Menschen festgeschrieben, und aus dem Esra hat sich dann nachher das Pharisäertum entwickelt. Aber Gott hat das stehen gelassen, das sind die Wurzeln. Die Wurzeln sind unsichtbar und bleiben auch unsichtbar. Und jetzt kommt dieser Stamm. Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus ist dieser Stamm geworden. Deshalb verstehen wir auch die Bibelstelle, wo es heißt, und Gott hat sich die Welt mit sich selbst versöhnt. Mit sich selbst. Nicht mit jemand anders. Mit sich selbst. Wir haben eine stückweite Offenbarung, Verwirklichung des Herrn. Alles Stückwerk. Und alles Stückwerk. Dann kam Jesus, die Evangelien. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Wir sahen das. Wir sahen Gott mitten unter den Menschen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Das haben wir gesehen. Das war Paradies. Genau das hat sich Gott vorgestellt gehabt. So möchte ich die Welt haben, dass kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und Menschen, die vom Satan überwältigt worden sind, befreit werden. Genau das wollte Gott. Das war die Zeit der Jünger, des Evangeliums, der Stamm, Jesus Christus, der Stammhalter Gottes. Der Stamm, der geht in die Höhe, aus der Tiefe in die Höhe. Und Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Die Wurzeln, dann der Stamm und das hat alles so eine Entwicklung eines Baumes, hat eine Eigendynamik. Wir werden weiter, die Entwicklung Jesu. Und heißt es, und er hielt, Philipper 2, Vers 6 und folgende Verse, er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und wurde gleichgestaltet den Menschen. Gleichgestaltet den Menschen. Jesus als König in Bettlergewand hat nur ein Kleid und sogar das Kleid hat man ihm nachher als letztes weggenommen. Mische sich unter den Menschen. Prophet, wenn du Prophet bist, Weissage. Und wir sehen, bei der Kreuzigung wurden alle 5 Ämter oder alle Ämter Jesu verlästert. Priester, König und Prophet. Und da wurde alles verlästert. Bist du's? Bist du der König? Und was Pilatus ihn fragt, bist du der Judenkönig? Und er sagt, du sagst es, ich bin's. Dazu bin ich geboren und dazu bin ich in der Welt gekommen. Bist du ein König? Und Jesus ist ein König gewesen. Matthäus 27, könnt ihr das nachlesen, Vers 11. Jesus war der König und vor Pilatus steht er und über das Kreuz, Jesus steht in 3 Sprachen, in der Sprache der Wissenschaft, in der Sprache der Religion und in der Sprache des Militärs. Jesus von Nazareth, König der Juden. Ich bin's. Er nahm Menschengestalt an, verkleidete sich als Mensch und am Kreuz wurde er verraten. Das war der Verrat, den Judas verraten hatte. Er machte ihn, sagte, das ist er. Und das war seine Natur, die Gottheit. Und die ist durch die Kreuzigung, diese menschliche Natur, ihm entrissen worden. Das Kleid, das Gewand ist ihm entrissen worden. Und dann hat man ins Grab gelegt und er kam heraus als der Auferstandene, als der Sieger. Jesus in 2 Naturen. Schwer zu verstehen, aber lassen wir mal. Kommt er am Freitag dann wieder. Ich gehe weiter. So wie Jesus das Irdische angenommen hat, so nehmen wir durch die Wiedergeburt auch das Himmlische jetzt an. Wir machen den Tausch. Seine Kleider sind hier geblieben. Sein Gewand ist hier geblieben. So, wir nehmen jetzt das Gewand Jesu an. Paulus spricht von der Verkleidung. Er spricht von der Überkleidung. Der alte Mensch wird ausgezogen. Die alten Lumpen der Sünde werden ausgezogen und wir werden überkleidet. Und was bleibt? Meine Persönlichkeit, mein Ich. Mein Selbstbewusstsein, meine Gefühle, mein ganzes Leben, mein Temperament, meine Art, mein Wesen, ich kriege nur königliche Kleider, jetzt göttliche Kleider. So wie Jesus menschliche Kleider hatte und als Mensch lebte, so darf ich jetzt verwandelt werden. Das ist, wie Jesus Wirklichkeit plötzlich wird. Weißt du, und ich trage jetzt das Gewand Jesu. Und wenn ich jetzt plötzlich, muss ich vorstellen, ich trage den Mantel Jesu. Und wenn ich jetzt komme, dann komme nicht mehr ich, sondern dann kommt der Herr Jesus in seinem Gewand. Sein Gewand hat so viel Kraft gehabt, dass wenn Kranke ihn berührt haben, geheilt worden sind. Wir tragen das Gewand Jesu. Es ist mein Fleisch, es sind meine Hände, es sind meine Stimme, aber Christus in uns. Und Jesus ist, ich trage nicht nur das Gewand Jesu, nein, ich habe den Geist Christi. Und wer den Geist Christi hat, der ist sein. Und wer es nicht hat, ist nicht sein. Den Geist Christi, Gewand Christi in uns. So, Jesus wird Wirklichkeit durch dich und mich. Jesus will sich jetzt in uns verwirklichen. Und bevor er sich durch uns draußen verwirklicht, muss er sich zuerst in uns verwirklichen. Könnt ihr Amen sagen? Seid ihr einverstanden? Vergisst es. Alles andere ist nur Schau, Bluff und Religion. So, die Religion ist immer äußerlich, immer draußen. Aber Jesus will sich in uns verwirklichen, in uns sich entfalten. Und er kam als ganz normaler Mensch. Und wenn du Gott begegnen willst, musst du ganz normal werden. Mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen. Offen und ehrlich sein, das ist ganz arg wichtig. Er kam als Mensch und hört als Gott auf. Und bei uns ist es umgekehrt alles. Wir sind als Menschen angekommen und ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Lüge des Satans gewesen, aber das ist eine Wahrheit, was die Schlange gesagt hat. Das war Programm Gottes, das hatte Gott vorgehabt. Wenn Christus in uns kommt, dann werden wir sein wie er. Unsere Wurzeln dürfen wir nicht verleugnen. In Hebräer 2, Vers 17 heißt es, daher musste Jesus in allen seinen Brüdern gleich werden. Also er musste dir und mir gleich werden. Denn worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Also, Jesus musste, das ist sein Programm gewesen, er musste allen gleich werden. Und jetzt geht's weiter, Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist worden allenthalben. Er ist der Mensch hier und er ist gleich wie wir, doch ohne Sünde. Ohne Sünde, das ist das große, der große Unterschied, Sündlosigkeit. Diese Worte Jesu, die wir hier so gehört oder Worte Gottes gehört haben, er war sündlos. Seine Taten waren sündlos, also nicht egoistisch und so weiter. Alles, was er tat, tat er nur aus Furcht vor Gott, aus Liebe zu seiner Schöpfung, aus Liebe zu den Menschen. Und weil er zu den Seinen kam und jetzt kommt Licht zur Finsternis und Finsternis greift plötzlich das Licht an. Und das Licht wird Opfer von der Finsternis, will es nicht haben. Und genau das Gute kommt zu den Menschen, die Menschen wollen das Gute nicht haben. Das Böse lehnt es ab und es wird zum Opfer. Und deshalb ist Christus zum Opfer geworden. Aber das ist auch nicht mein Thema. mein Thema ist, er hat sich bei uns verwirklicht und uns demonstriert die Macht des Lebens. Und er hat gesagt, meine Kinder, meine Nachfolger, meine Schüler, meine Jünger, macht es genauso, wie ich es gemacht habe. Lebt das gleiche Leben. Jesus hat uns hier Spuren zurückgelassen, in die wir treten dürfen. Spuren des Lebens. Er kam. Er kam zu den Seinen. Wie hat sich Jesus verwirklicht? Wie ist er Mensch geworden? Wie ist er herabgestiegen? Ich mag Weihnachten. Ich mag Weihnachten, dass er zu uns gekommen ist und dass er, ich habe vorhin gesagt, normal und natürlich werden. Es ist so wichtig, dass wir normal und natürlich werden, sonst können wir Gott nicht begegnen. Sonst kann es abschminken. Sonst kann es alles abschminken. Wir müssen ganz normal und natürlich werden. Und ein Teil, dass Jesus gerade zu Weihnachten zur Welt kam, das ist eine tiefe Botschaft. Weißt du, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und ich sag hier und sag dir heute Morgen, und ich werde das in den nächsten Tagen auch immer wieder sagen, denn ich freue mich so auf Weihnachten. Denn das stimmt alles überein. Was Gott getan hat, stimmt mit der Natur überein. Was Gott getan hat, Gott arbeitet nie gegen seine Schöpfung. Gott wird nie gegen seinen Terminplan arbeiten. Gott wird nie gegen seine Pläne und seine Visionen und seine Vorhaben arbeiten. Er arbeitet immer mit seiner Schöpfung zusammen. Und die Natur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Was heißt das? Jesus kam am 24. Dezember zur Welt. Du sagst, Bruder, mach du das, beweis das. Und ich drehe den Beweis. Jesus war das Lamm Gottes. Johannes sieht ihn kommen und erhebt seinen Finger und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus kam als das Lamm Gottes. Und wir haben im Weihnachtsevangelium, und die Hirten waren bei ihren Hürden. Nicht, weil es kalt war. Ich sage euch warum. Weil Schäflein geboren worden sind. Die Schäflein. Und Jesus, das unschuldige Lamm, ist Weihnachten geboren worden, am 24. Dezember. Und warum? Ganz einfach, weil wo der Tag und Nacht am längsten ist, da sind die Schafe auf der Weide und so weiter, und die haben Langeweile, weißt du, die Nacht wird nicht und so weiter, und dann zeugen sie Lämmer. Und ein Schaf hat genau eine Trächtigkeit von 6 Monaten. Und in dieser Zeit werden Lämmer geboren. Und in dieser Zeit wird das Lamm Gottes geboren. Und warum ich so fest überzeugt bin, könnt noch andere Bibelstellen euch nehmen und Beispiele nehmen. Als Jesus geopfert wurde im Tempel, als Jesus auf Golgatha starb und geopfert wurde, zu der Zeit oder zu dem Zeitpunkt, als der hohe Priester das Opfer schlachtete, rief der Sohn Gottes an, in dem gleichen Moment. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, es ist vollbracht. Das stimmte alles übereinander. Und Jesus ging nicht nach dem Kalender der Juden, sondern da war Mondkalender, Jesus ging nach dem Sonnenkalender. Und da lesen wir manchmal, wir kriegen im Johannesevangelium so viele Probleme, und nicht nur Johannesevangelium, auch die anderen Evangelien, die Zeit stimmt nicht. Die Zeiten stimmen nicht, die Feste. Jesus hat sich nicht nach den Festen der Juden gerichtet, sondern er hat seinen Terminkalender gehabt. Und er ging nach seinem Terminkalender. Und gerade, und Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, deshalb Sonnenwende, wo die Nacht am dunkelsten ist, kommt der Sohn Gottes. Deshalb ist für mich Weihnachten der Tag, wo Jesus geboren ist. Und mit der Schöpfung. Und als die Zeit erfüllt war, Gott hat ganz genau, ganz präzise mit der Zeit gearbeitet. Also Gott hat nie einen Tag übersprungen oder ausgelassen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das Lamm Gottes wird geboren. Das unschuldige Lamm, ohne Fehl und ohne Makel und so weiter. Und wenn du dann den Zacharias nimmst und die Elisabeth nimmst und die Zeit rechnest, nur ein bisschen Kopf einschaltest, wer Verstand hat, steht einmal in der Offenbarung, der rechnet nach, die Zahl eines Menschen und so weiter. Rechne nach, dann wirst du genau ausrechnen, Elisabeth ist schwanger, dann so und so viele Monate und so weiter. Der Dienst, wann er im Heiligtum dient, in welcher Stufe er diente, spricht so vieles. Am 21. Juni wurden die Schäflein befruchtet und 6 Monate später, so um den 24. Dezember, kam das Lamm Gottes zur Welt, das die Menschheit versöhnte. Der Teufel, was hier ist, der Teufel konnte nicht verhindern, dass Jesus geboren wird. Gott hat gesagt, der Same des Weibes wird der Schlange der Kopf zertreten. Das hat der Teufel mitgehört im Garten Eden und so weiter. Und jetzt hat er versucht, ein paar Jahre später eine neue menschliche Rasse zu züchten. Und er vermischte Söhne Gottes und Töchter der Menschen. Und dann kamen Riesen, 1. Mose 6, gewaltig und so weiter. Er hat vermischt, damit ja nicht der Messias, der Heiland, geboren werden kann. Aber Gott hat immer längere Nase, sitzt am längeren Hebel. Gott hat Geschichte gemacht. Und jetzt passt mal auf, und Gott hat weiter. Und dann die Völker vermischen, die betrieben Götzendienst. Dann hat sich Gott ein Volk erwählt, dass die Juden, das allein den lebendigen Gott, den wahren Gott anbeten, keine anderen Götter und so weiter, diese einen Gott glauben. Und Gott hat sich die Juden erwählt. Und dann hat er versucht auf die Juden. Die sollen ausgerottet werden, die sollen vernichtet werden. Holocaust, ein Holocaust nach dem anderen. Die dürfen nicht existieren, weil er genau wusste, der Sohn Gottes wird geboren aus diesem Volk. Aber Gott hat immer den längeren längeren Hebel und sitzt dann und hat mehr Atem. Und wir sehen weiter, dann sollen alle Knebler ins Meer geworfen werden. Wir sehen also, der Teufel hat alle Register gezogen, dass aus dem Haus David sollte der Messias kommen. Und dann hat der Teufel abgesehen, das Haus David muss ruiniert werden, das Haus Davids muss ausgelöscht werden, aber da ist noch ein kleines Baby mal übrig geblieben. Und dieses eine Baby macht weiter Geschichte. Dann sollte sie nach Babylon verführt werden, damit es auf keinen Fall in Israel, in Bethlehem, in Ephraim und so weiter der Messias geboren werden kann. Aber Gott hat immer wieder so gefügt. Und zuletzt sogar der Herodes war der Letzte, der versucht hat, das Kommen Jesu zu verhindern und ihn umzubringen. So, der Teufel konnte es nicht fertigbringen, dass der Messias kommt. Gott hat sich verwirklicht. Und wenn Gott sich in deinem, in meinem Leben was vorgenommen hat, und er hat was vorgenommen, glaubst du das? Gott hat sich was vorgenommen, dann wird es verwirklichen, ob es 100.000 Teufel gibt. Die Teufel können nicht aufhalten, nicht verhindern, was Gott mit meinem, mit deinem Leben vorhat. Selbst wenn die Hölle Kopf steht. Herodes, der hat gesagt, alle Jungs bis 2 Jahre müssen liquidiert werden in Bethlehem, aus der ganzen Gegend. Keiner darf überleben und Jesus wird dabei sein. Aber weißt du, der war schon längst in Ägypten und ist den Nil runtergesegelt. Längst in Ägypten gewesen, in Alexandria wahrscheinlich. Dort von Ägypten habe ich meinen Sohn geholt, etc. Weißt du, Gott hat sehr präzise gearbeitet, dass sogar die Sterne ihre Sprache sprachen. Dass die Weisen kamen und sagten, wo ist der neugeborene König? Also soll da nicht möglich sein, der 24. Dezember, dass Jesus hier zur Welt kommt? Für mich ist keine Frage, keine Diskussion. Und was es auch immer ist, wir sagen heidnisch. Gottes Sohn war, bevor ein Juden gab, bevor es ein Heiden gab, bevor es dich und mich und uns alle gab, hat Gott schon alles festgelegt. Heidnisch. Was ist heidnisch? Ist die Schöpfung heidnisch? Ist der Baum heidnisch? Der Baum ist vom lieben Gott gewachsen. Bring mir den Künstler, bring mir den Menschen, der aus nichts, aus einem Kern einen Baum machen kann. Ich Esel. Gott vergebe mir. Ich bin so dumm gewesen. Ich habe gedacht, meine Mutter hat gesagt, wenn mein Äpfel in die Erde steckt, gibt's Äpfel. Und natürlich meine Schlussfolgerung, so intelligent wie ich damals war, ich habe so ein Auto aus London geschickt bekommen von einem Brieffreund. Kommunisten haben mit Kommunisten in London korrespondiert. So ein Krieger aus London, so ein Auto. Das war so fantastisch. Ich habe das Auto in die Erde eingegraben und gewartet, bis das Auto kommt. Bis heute ist noch kein Auto rausgekommen. Das muss ich mir bitter erkaufen und erstehen. Siehst, wir können Autos fabrizieren und wir können da den armen Jungen da irgendwie begeistern und so weiter und sagen, guck mal, das geht nicht. Leben schafft Leben und nicht tote Materie. Und Jesus ist der Fürst des Lebens. Die Herrschaft liegt auf seine Schulter. Wunderrat, ewig Vater, etc., etc., etc. So viele herrliche Dinge. Der Teufel wollte also mit allen Mitteln verhindern. Der Messias soll nicht kommen und ist dennoch gekommen. Niemand konnte Jesus aufhalten. Der Sohn Gottes ist da. Wie kam er zu uns? Das ist eine lange Geschichte, ein langer Prozess. Alles haben versucht, auch, dass Jesus zu uns nicht kommt. Weißt du, da gab es die Amtskirche. Und ich sage, wir haben einen verfälschten Jesus über die Religion bekommen. Und wir können heute nur Jesus verstehen, dank der Offenbarung Gottes. Wenn der Geist Gottes dir Jesus nicht erschließt, ich verstehe Jesus nicht. Ich kann dir von Jesus predigen, ich kann dir von Jesus vorlesen und so weiter. Da bekomme ich ein falsches Bild von Jesus. Der Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Nur über den Heiligen Geist empfängt Maria Jesus und nur über den Heiligen Geist verstehen wir Jesus. Und nur über den Heiligen Geist leben wir auch Jesus aus. Der Heilige Geist macht uns Jesus begreiflich, verständlich, fassbar, greifbar und so weiter. Er kam zu denen, die im Dunkeln lebten. Und wir wundern uns manchmal, dass er gerade zu uns kommt. Dass er gerade zu dir kommt, wo du jetzt im Dunkeln bist. Gott empfand Mitleid mit dir und mit mir. Und deshalb hat er sein Leben dir gegeben und sagt, ich will bei dir einziehen. Und er verkörpert Gott in uns. Jesus sagt einmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Sieht den Vater. Er kommt so in kleinen Schritten zu uns. Und plötzlich stehen wir auf, wird Fleisch, Sarah. Dieses Aufstehen, dieses Hinstehen, dieses Stehen. Gott will, dass wir Sarah werden oder Sar werden, dass wir anfangen hinzustellen. Augustinus hat einmal gesagt, es nützt nichts, wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren wird. Er hat gar nicht geglaubt, dass die Welt noch älter wird als 1000 Jahre, wenn 1000 Jahre Christus in Bethlehem geboren wird. Und nicht in deinem Herzen. Christus muss in unserem Herzen Wirklichkeit werden. Sar muss dann bei uns werden. Sar ist Lob Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe. Das war die Botschaft der Engel. Wenn wir anfangen, uns hinzustellen, hinstehen und singen und jubeln und jauchzen und preisen Gott, uns. Was haben die Weisen getan? Sie haben ihn angebetet. Diese Priester aus Persien, sie haben angebetet. Wenn du Gott anbetest, kommt Christus in dein Leben hinein. Fang an, Gott anzubeten. Und dann wirst du Kind Gottes. Weißt du, die Christen wurden Christen genannt in Antiochien. Warum? Sie lebten so wie Jesus, sie dachten so wie Jesus, sie redeten so wie Jesus. Sie haben Jesus produziert, sich reproduziert, Jesus verwirklicht. Alle Dinge sind durch ihn und zu ihm und durch ihn geschaffen. Hast du Jesus schon entdeckt, empfangen? Bist du schon überschattet worden vom Heiligen Geist? Fang an, Jesu Leben zu führen, Jesu Wege zu gehen. Fang an, alles abzuschütteln, was du bisher von Jesus weißt, und sag: Jesus, ich möchte dich so kennenlernen, wie ich noch nie gehört habe, ganz neu. Ich habe einmal in meinem Leben meine Bibel angefangen zu lesen, als wenn ich noch nie Bibel gelesen hätte. Als wenn ich noch nie was von Gott gewusst hätte. Als wenn ich noch nie was von Gott gehört hätte. Und in dem Augenblick, wo ich das anfing, nach einer langen Zeit von Fasten, hat Gott mir gesagt: Fang von vorne an. Fang von neuem an. Fang wie ein Kind an. Wenn du das Reich Gottes nicht empfängst wie ein Kind, kannst nicht in das Reich des Himmels kommen. Fang an, so unschuldig, so unbedarft, so ganz naiv, als wenn du noch nie die Bibel gelesen hättest. Und dann, das ist für mich ja. So wie du dein Wort, heute ist der Tag. Heute ist der starke Tag. Und wenn plötzlich redet Gott zu einem, plötzlich empfängst du ein Wort vom Herrn und plötzlich kannst du dich verwirklichen. Und plötzlich wird Jesus Gestalt in dir. Herrlichkeit in dir. Verherrlicht sich in dir. Und er kam. Und er kommt in dir und will deine, also er hat die Maske des Vaters gehabt, die Maske des Sohnes gehabt. Gott und Gott hat die Maske des Heiligen Geistes gehabt. Und jetzt möchte Gott deine Maske. Deine Maske. Gott möchte in deiner Maske laufen. Ich weiß nicht, wie viele von euch waren schon auf dem Karneval und Fasching? Ja, weißt du, so Fasching. Weißt du, hinter der Maske bist du ein ganz anderer Mensch. Da kannst du dich selber geben, wie du wirklich bist. Da kannst du auf Leute zugehen, die kennen dich sowieso nicht. Die wissen nicht, wer dahinter steckt. Und hinter einer Maske zieht an Christus, der neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Probier einmal, hinter der Maske Jesus zu leben. Hinter der Maske Gott. Hinter der Maske Heiliger Geist. Gott will die Maske dir geben, die Maske der Ewigkeit. Und wir werden, in der Bibel heißt es, nach der Bibel, wir wissen nicht, was wir sein werden. Also was ich sein werde, du sein wirst. Aber wir wissen, wir werden ihm alle gleich sein. Alle die gleiche Maske haben. Alle ihm gleich sein, in allen Stücken. Wir werden, also das ist Jesus. Das ist unser Jesus. Und die Menschen warten auf Jesus. Er ist der Weg zum Vater, zum Herzen Gottes. Wie fängt das Leben an? Kern in die Erde legen und es wird ein Bäumchen. Und dann kommt die Krone. Und die Krone ist es, nicht die Wurzeln. Und nicht der Stamm ist, was dem Baum was mit vielleicht, na gut, Holz, kannst ein Kreuz draus machen oder sowas bauen. Aber warum ein Baum da ist, ist um Frucht zu ernten. Und die Frucht, das ist die Gemeinde Jesu, diese Äste, das bist du. Du bist so ein Ast, so ein Zweig von Jesus, der aus dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist sich entwickelt. Verschiedene Zweige. Und jetzt komme ich noch zu dem Punkt, was meine Frau vorhin sagte. Und wir gehen zum Abendmahl. Und ich möchte das als Überleiten zum Abendmahl heute Morgen, diese Gedanken. Gott will sich durch dich und mich verwirklichen. Jeder von uns ist ein Zweig Gottes. Wenn ich die Erlösten in der Bibel lese, von den Erlösten lese, und sie haben Palmzweige in ihrer Hand. Sie haben nicht den Palmbaum in der Hand, Palmzweige. Einen ganzen Palmbaum kannst du sowieso nicht tragen. Aber ein Zweig. Sie haben Zweige, Palmzweige, Zweige des Friedens in ihrer Hand. Wir sind Zweige am Leib Jesu, am Baum Jesu, an der Wurzel Gottes, aus der Wurzel der Ewigkeit. Und Paulus sagt in Kolosser Kapitel 1, 24, für den Leib Christi, die Gemeinde, ergänze ich, und das ist ein ganz schwieriges Wort, braucht man theologische Auslegung dazu, Kolosser Kapitel 1, 24, für den Leib Christi, die Gemeinde also, sagt er, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was noch an den Leiden Christi fehlt. Sagt er, bitte? Was noch an den Leiden Christi fehlt. Hat Christus nicht genug gelitten? Hat er nicht gesagt, es ist vollbracht? Paulus sagt aber in Kolosser 1, 24, was noch an den Leiden Christi fehlt, will ich durch mein Leben erfüllen. Also, der Baumstamm hat getrieben, der Heilige Geist hat getrieben, die Kraft Gottes hat getrieben, die Wurzeln haben getrieben. Und jetzt ausleben Gott. Er hat das Reich Gottes aufgerichtet. Dazu, für die Erlösung gibt es nichts zu tun. Die Erlösung ist vollendet. Aber jetzt geht's weiter. Was noch fehlt, damit das Werk Gottes sich ausbreitet. In der Bibel heißt es von diesem Senfkorn, das in der Erde fällt, dann zu einem großen Strauch wird und die Vögel des Himmels ein Zuhause haben. Und das sind die Heiden, die Völker, die Menschen draußen ein Zuhause haben. Der Erlösung ist nichts mehr zuzufügen. Die Zeugung hat stattgefunden. Und jetzt ist die Schwangerschaft. Aber die Zeugung da ist, jetzt kommt die Schwangerschaft. Und weißt du, ich weiß nicht, ich bin noch nie schwanger gewesen. Und ich habe gesagt, ich glaube an Emanzipation erst, wenn ich auch mal Kinder zur Welt bringe. Wenigstens eine Maus. Also, so, das ist nicht Männersache. Frauensache ist Schwangerschaft. Aber jetzt, wenn ich jetzt rede und über Schwangerschaft spreche, weißt du, die Empfängnis ist noch nicht die Entbindung. Und zwischen Empfängnis und Entbindung, da fließt viel Wasser vom Berg. Von der Empfängnis bis zur Entbindung. Zeugung hat stattgefunden und jetzt beginnen die anderen Umstände. Wie wird Christus wirklich? Wie kriegt Jesus Händchen und Füßchen, Haar und Herz und Leber und Lunge und all diese Organe? Wie wird Jesus Gestalt in mir bekommen? Ich muss jetzt ihn austragen. Nun, es geht eine ganze Weile, das kannst du verstecken, zudecken. Aber dann kommt der Moment, wo du es nicht mehr kannst und wo es nicht mehr geht. Und oftmals ist es so, wenn dann die Schwangerschaft kommt, dann hast du plötzlich Gelüste auf bestimmte Dinge. Ich weiß nicht, ob das bei dir, bei den Schwestern so war oder so, aber ich weiß von meiner Frau. Da muss ich sogar im heißesten Winter dann noch Südfrüchte suchen. Appetit auf bestimmte Sachen. Und wisst ihr, Gott zeigt uns. Wir bekommen plötzlich Appetit auf bestimmte Sachen. Und das eine kannst du links liegen lassen, aber du hast Appetit auf bestimmte Sachen. Auch das gehört zur Schwangerschaft. Du hast Lust. Oh, ich möchte jetzt verreisen. Oder ich möchte das. Und ich möchte das erleben. Und ich möchte Appetit. Und weißt du, jetzt muss der gute Mann, der liebe Josef, irgendwo gucken. Irgendwo, wo kriege ich das jetzt für meine Frau? Oder für die, die jetzt schwanger ist von mir? Dann fängt die Zeit der Bedrängnisse an. Die Zeit der Missverständnisse. Weißt du, ich möchte nicht Maria sein. Wie viel Missverständnisse Maria über sich ergehen lassen musste. Wenn du Kind Gottes bist, lebst du nur noch von Missverständnissen. Du wirst nichts mehr verstanden von der Welt. Du wirst von deiner Umgebung nicht mehr verstanden. Du wirst von deinen lieben Gotteskindern nicht einmal mehr verstanden. Niemand versteht dir mehr richtig, weil du Jesus in dir trägst. Und du wunderst dich, warum versteht mich die Welt nicht. Du möchtest verstanden werden, du tust ja nichts Böses, aber du hast etwas im Bauch. Du wirst sogar wegen Jesus verlassen. Ich habe gestern gesagt, du musst die Kassette anhören. Du verdankst unheimlich viel Jesus. Du verdankst, dass man dich liegen lässt. Du verdankst, dass das und so weiter. Vieles verdankst du Jesus, weil um Jesu willen, dass diese Dinge alle passieren. Dann kommen diese apostolischen Drangsale, wie es einmal in der Bibel heißt. Dann kommen diese apostolische Drangsale. Oh, und jetzt kommen nachher die Wehen, da geht nicht mehr und so weiter. Und alles nur wegen Jesus. 2. Korinther 1,5. Wenn aber einer Betrübnis verursacht hat, hat er nicht mich betrübt, sagt Paulus, sondern mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Betrübnis. Und die göttliche Traurigkeit wirkt Freude. Das ist, wie Jesus zur Welt kommt. Zuerst wird man betrübt und so weiter und das Logos wird Rema, plötzlich beginnt, du fangst an zu fantasieren. Wir müssen raus, Geschwister, wir müssen missionieren, wir müssen was tun für den Heiland. Oder wir müssen mehr beten und wir müssen das und so weiter. Ist alles okay. Bist schwanger, du hast was empfangen. Das Leben bewegt sich, springt schon und hüpft und. Bewegt unseren Verstand, bewegt unseren Willen, unsere Gefühle. Und es bewegt immer in eine Richtung, Richtung Gott. Und dann fängst du an zu was für Namen geben wir diesem Baby, wenn es Junge ist und wenn es Mädchen ist. Du wirst bewegt von Liebe, wirst bewegt von allen möglichen Sachen. Plötzlich bewegt sich, wenn Jesus empfangen worden ist, du wirst bewegt, dein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt, bist nicht mehr dieselbe Person, bis es alles vorbei ist. Aus den Wurzeln, Stamm und dann die Krone. Die Gemeinde ist das, wir sind so als Zweige Jesu, jeder Einzelne ist so ein Zweig. Ich bin nicht der Baumstamm, ich bin auch nicht die Wurzeln, aber ich bin ein Stückchen von Jesus, so von diesem Baumast. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Jetzt komme ich zu diesem, das, was ich richtig liege. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock. Er ist dieser Weinstock. Und wir sind die Reben, die Zweige. Die Reben ohne den Weinstock sind nichts und der Weinstock ohne die Reben ist nichts. Weder noch. Ein Weinstock. Schlechteste Holz, was überhaupt ist. Krummes Holz, nicht mal Feuer kannst du richtig machen damit. Du kannst kein Haus bauen, keine Hütte bauen, nichts. Nicht einmal ein Kreuz kannst du damit machen. Ein Weinstock, für nichts nutzlos. Aber die Reben, auf das kommt es an. Ihr seid meine Reben. Und erst über die Reben verwirklicht sich der Herr richtig. Guter Saft. Beim Abendmahl, wir sind jetzt beim Abendmahl. Jesus, der nahm das Brot und brach es. Weißt du, Jesus verwirklicht sich durch sein Leib. Er sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist das Stück, das ich euch gebe. Und jeder bekommt, wenn wir das Brot brechen, jeder bekommt ein Stück von Jesus. Du hast nicht das Ganze, ich habe nicht das Ganze, niemand hat das Ganze. Die ganzen Christen auf der Welt, wenn sie Abendmahl feiern, niemand, keine Kirche, keine Religion hat das Ganze. Es ist nur immer ein Krümelchen von Jesus. Jeder von uns hat nur Krümelchen. Und wenn wir das mal begriffen haben, dann bleiben wir ganz klein. Dann bleiben wir ganz bescheiden. Dann erheben wir uns über niemanden und sagen, danke Gott, segne uns und segne dir auch noch dazu. Dann bleiben wir ganz klar, jeder hat nur ein Krümelchen von Jesus. Und mein Krümelchen passt zu dem Ganzen dann irgendwo heute Morgen, aber nachher morgen nicht mehr. Da fehlt was. Und Abendmahl ist, dass Jesus sein Leib uns gebrochen hat, sein Leben uns gebrochen hat. Alle sind an einem Tisch, trinken aus einem Kelch. Nun, wir haben zwei, aber wir können auch aus einem trinken, wenn ihr wollt. Wir essen die gleiche Speise, das gleiche Brot und er verwirklicht sich jetzt in uns durch die Vielfalt. Und Geschwister, das, was meine Frau heute Morgen angeschnitten hat, das bewegt mich heute Morgen, das möchte ich in den Raum stellen. Jesus ist der Stamm und dann diese vielen Zweige. Guck mal, wie viele Zweige, das sind ja Plastikbaum, aber trotzdem. Wie viele Zweige, oder hier diese Tanne, wie viele Zweige hat es? Wie viele Zweige soll eine Tanne rausgehen? Wie viel geht aus Jesus raus und entfaltet sich und entwickelt sich? Wie viel kommt aus so einem Bäumchen raus? Natürlich die Spitze ist nachher der Herr selbst. Aber aus diesem Bäumchen kommt eine ganze Menge raus. Und was mir heute Morgen bewegt, im Reich Gottes gibt es die Vielfalt und doch die Einheit. Jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. In seiner Art, wie Gott ihn gemacht hat und wie er sich gerade fühlt, auf seine Erkenntnis, nach seinem Vermögen. In der Bibel heißt es sogar, jeder soll geben nach seinem Vermögen. Wenn du kein Vermögen hast, musst nichts geben, bist entbunden, bist frei. Und mir liegt, warum ich hier in dieser Gemeinde bin und diese Gemeinde baue, mir liegt eine biblische Gemeinde am Herzen. Dir auch? Eine biblische Gemeinde. Was liegt uns am Herzen? Eine biblische Gemeinde, die dem biblischen Muster entspricht. Ich will kein SED, keine sozialistische Einheitspartei oder keine sozialistische Einheitsgemeinde, wo alle gleich sind, alle gleich lang, alle gleich groß, alle gleich dick, alle uniformiert. SED, ich will kein SED. Ich will Originale. Und ich möchte ein Original bleiben und du darfst ein Original bleiben. Und wir dürfen uns entfalten. Und keine Gleichmacherei. Jesus will sich entfalten in der Vielfalt. Und ich habe nur eine kleine Seite, nur ein Knitzerles, nur ein Krümelchen von Jesus. Du hast auch ein Krümelchen von Jesus. Und schon haben wir zwei Krümelchen. Und der dritte noch dazu. Und je mehr wir zusammen da sind, desto mehr Krümelchen von Jesus haben wir unter uns. Jeder hat etwas. Und deshalb ist der Heilige Geist da, dass uns Jesus verklärt. Ein Leib, verschiedene Glieder, verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben, verschiedene Dienste, verschiedene Erfahrungen, verschiedene Formen, verschiedene Art der Anbetung. Die einen beten so, die anderen liegen, die anderen Hände in der Tasche. Ja, zu mir kam jemand und sagte, weißt du, das ist amerikanisch. War Gott, ist Gott amerikanisch? Der ist wie die Amerikaner auch da. Hände in den Taschen. Kann natürlich auch muslimisch beten. Und ich kann, die Leute, die achten auf das Äußere zählt nicht. Weißt du, was bei Gott zählt? Herz. Das Innere. Das Innenleben. Wie sieht unser Innenleben wirklich aus? Wie sieht dein Innenleben aus? Gott gegenüber. Anbetung. Und das ist so wichtig, dass wir das Herz richtig am richtigen Fleck haben. Warst du dein Herz? Du weißt es wahrscheinlich gar nicht. Erst wenn es nicht mehr mitmacht, dann weißt du, wo das Herz ist. Wir wollen eine Gemeinde der Vielfalt sein. Geschwister, das ist mir ein Anliegen. So kann sich nur Jesus in dieser Welt verwirklichen. So können wir die Welt erreichen. Ich erreiche bestimmte Art von Menschen. Wir als Gemeinde erreichen eine bestimmte Art von Menschen. Die andere Gemeinde erreichen eine andere Art von Menschen, die wir nicht erreichen können. Und die Kirche erreicht wieder. Jetzt, ich habe mich so riesig gefreut, dass diese Landeskirche da vorne Schilder aufgehängt hat. Habe ich gestern gesehen, da haben sie gearbeitet und gemacht. Offene Kirche. Die wollen über Weihnachten offene Kirche machen. Dass Leute vom Weihnachtsmarkt einfach da reingehen. Warum? Und die erreichen auch bestimmte Art von Leuten. Und Gott möge die Leute segnen, die eine bestimmte Art von Leute erreichen. Offene Kirche. Und ich sage euch eines, Gott wird Menschen durch die verschiedenen Äste und Zweige, was im Christentum gibt, erreichen. Gott wird auch durch die Sekten die Welt erreichen. Und Gott benutzt auch die Sekten. Und je verbohrter sie sind, desto aggressiver sind sie. Und deshalb, manchmal erreichen sie manchmal mehr, als wir denken. Und sich natürlich auch sehr viel Unheil an, aber Gott ist der, die Geschichte macht. Und Gott holt dann die Leute, seine Leute raus aus dem ganzen Wirrwarr. Wir sollten, was wir machen sollten, wir sollten einander schätzen und achten und lieben. Und wir sollten auch die Art und, weißt du, ich brauche nicht draußen anfangen zu lieben, die da draußen. Zuerst mal fängt man hier drin an. Fangt unter uns, lasst uns unter uns einander lieb haben. Es fängt heute schon mit dieser stillen Kaffeezeit oder Gemeinschaft und so weiter. Wir legen, und mir liegt so viel, dass wir Gemeinschaft haben. Nicht nur Suppe schlürfen und dann wieder nach Hause gehen, sondern wir sollten Gemeinschaft entwickeln. Die Gemeinschaft soll sich entwickeln und entfalten, dass man ein Herz und eine Seele wird. Das liegt mir am Herzen. Leute, es kommt Verfolgung. Und wenn wir nicht ein Herz und eine Seele sind, wenn wir einander nicht vertrauen können in Kleinigkeiten, in irdischen Sachen, wie wollen wir dann in geistlichen Sachen einander vertrauen können? Wem kannst du trauen? Und wir sollten, wenn wir hier sind in der Gemeinde, und deshalb, jeder, wenn du Christus hast, der Christus hat, die Christus haben und so weiter, dann entwickeln wir Freundschaft und Partnerschaft und Beziehungen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Christus verwirklichen. Wie verwirklicht sich Jesus? Durch Maria. Durch die Gemeinde. Da wird ausgetragen, dass wir einander lieb haben. Unser einziges Ziel muss Jesus und die Ehrlichkeit sein. Das muss unser einziges Ziel sein, im Geist und in der Wahrheit. Niemand muss sich vergewaltigen oder jemand was vorspielen oder mitspielen oder mitmachen. Es ist so wichtig, dass wir Originale bleiben. Dass du in deiner Art original bleibst. Wenn du das nicht bist, wenn du nur wegen mir die Hände hochhebst, dann bist du ein Heuchler. Und Gott segne Heuchler. Dann bist du ein Heuchler. Weißt du sollst nicht wegen deinem Bruder, nur weil die anderen aufstehen, wenn du wegen den anderen aufstehst, bist ein Heuchler. Und wenn du wegen anderen betest, nur weil die anderen auch laut beten und du laut betest, bist auch ein Heuchler. Und wenn du gibst, nur weil die anderen geben, bist du auch ein Heuchler. Und du siehst, wie viel Heuchelei in christlichen Kreisen ist. Ja, ich kann es nicht. Gruppenzwang. Du musst dich vom Gruppenzwang befreien und ein Individualist werden. Der Geist Gottes, auf Anregung des Geistes. Und wenn der Heilige Geist dich anregt, auf! Dann springst auf wie eine Rakete. Und wenn Gottes Geist sagt, sitz, dann bleib sitzen. Weißt du, wir müssen vom Geist Gottes geleitet werden, schon in diesen kleinen Lappalien. Und wenn wir da nicht in diesen kleinen Lappalien vom Geist Gottes geleitet sind, sind wir Heuchler. Und die Pharisäer, was waren das? Es waren Fromme. Die haben ihren Ritus gehabt, ihren Kultus gehabt, ihre Zeremonien gehabt, ihre Liturgie gehabt. Und die haben immer nach Plan gearbeitet. Geschwister, wir können nicht nach Plan arbeiten. Der Geist muss uns leiten. Der Geist muss uns leiten. Und vielleicht singen wir einen Chorus 150 Mal, aber wir singen den 150 Mal, weil der Geist uns leitet und keinen Stopp uns gibt. Kannst du das vorstellen? Das singen wir bis nach Mitternacht. Immer noch den gleichen Chorus. Ich bin verliebt in ihm und ich bin verliebt und immer noch verliebt in ihm. Und ich liebe ihn mehr und mehr. Und ich liebe ihn mehr und mehr. Vielfalt. Vielfalt. Sonst betrügen wir uns selbst und betrügen auch andere. Sarah, das ist in diesem Wort, das Wort war Fleisch. Und Sarah ist eine Form von Anbetung, Freude, Ehre. Und Gott verwirklicht sich in der Anbetung, wenn du anfängst, Gott anzubeten. Und zwar in Ehrlichkeit. Eins mit dem, weißt du, bevor du eins bist mit anderen Geschwistern, kannst nicht. Du musst erst mal eins mit dem Himmel werden. Erst wenn du eins mit dem Himmel geworden bist, wenn du alles dem Himmel übergeben hast, wenn alles dem Himmel abgegeben und abgelagert ist und abgeklärt ist mit dem Himmel. Und zwar dann erst, wenn du mit dem Himmel ein Herz und eine Seele bist, wenn du nur noch die Maske von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist bist. Die Maske. Dann bist du wahr. Dann spricht Jesus aus dir. Ich weiß nicht, einer unserer Kinder, mein Schwager hat sich verkleidet als Nikolaus. und hat wirklich ernst gemacht und angezogen wie Nikolaus und Bart wie Nikolaus und Schnurrbart wie Nikolaus, Augen wie Nikolaus. Und ich weiß nicht, einer unserer Kinder war es da und sagt plötzlich, also der Nikolaus kommt rein und fragt, Kinder, wart ihr brav? Dann sagt der Harald, guck mal, hinter der Maske, mein Schwager erkannt, von der Stimme, weißt du, deine Stimme verrät dich. Und ich kann ganz, und wenn wir sprechen, Geschwister, und wenn wir reden, wir spüren ganz klar, habe ich Sieg oder habe ich Niederlage? Habe ich Freude oder habe ich Traurigkeit? Und deine Stimme verrät dich. Deine Sprache verrät dich. Was redest du? Also wenn du mit dem Himmel einverstanden bist, dann redest du wie Gott. Dann singst du wie Gott. Dann betest du wie der Herr. Und dann betest du wie die himmlischen Heerscharen. Ehre sei Gott in der Höhe. Dann preise den Herrn. Und dann, du weißt, ich bin was Besonderes. Herr, ich will mein Lied singen. Ich spiele ja Basstuba. Also Basstuba, das ist so ein großes Bassinstrument. Wir haben unseren eigenen Posaunenchor zu Hause gehabt und für uns war ein großes Fest. Da war in Passau, das werde ich nie vergessen, da war ein Posaunenfest und da waren etwa 5000 Posaunenbläser zusammen, so auf dem Platz und die haben geblasen. Und da war eine Piccolo, so kleines Instrument und so weiter. Und da haben wir gedacht, da kommen diese großen Bässe und dieses kleine Instrument, das wird doch gar nicht gehört. Aber dann hat der Regent die Bässe ein bisschen so gedämpft und gesagt, ein bisschen leiser, und jetzt kommen die. Und hat noch gezeigt auf die Uhr, das war für mich so faszinierend, diese kleinen Piepser, die kamen hoch. Auch mit deiner kleinen Piepstimme kannst du bei Gott viel, und das hört man raus, kann man viel erreichen. Das hat man aus den 5000 Bläsern rausgehört, die Piepser. Weißt du, diesem himmlischen Orchester, der das alles dirigiert, der das alles zusammenspielen lässt, das ist der Heilige Geist. Und der wirkt alles zusammen zu einer Einheit. Unser Dirigent ist der Vater im Himmel. Das ist unser Dirigent. Und wirst du von Gott dirigiert? Weißt du, wir werden von Gott manchmal so ruhig bleiben. Mit der Pauke da immer so auf die Große. Das musst du erlebt haben. 5000 Bläser. Jeder will sich profilieren. Jeder will gehört werden. Jeder will verstanden werden. Jeder will ankommen. Und dann kommt aber der Moment, raus mit euch. Und weißt du, da wo ist er, Kulo war dieser Dirigent. Und weißt du, was er gemacht hat? Da hat jemand falsch gespielt. Da hat er seinen Schuh ausgezogen und auf den geschmissen, wo er falsch gespielt hat. Das war Sensation, die Tageszeitung, nachher die Passauer Presse hat nachher geschrieben. So genau, so ein Gehör hat der Mann gehört. Hat genau rausgehört, wo er falsch gespielt hat. Zieht seinen Schuh aus und schmeißt mit dem Schuh auf den. Der Herr hört auch den, wo falsch spielt. Und den korrigiert er. Den musst du, den muss ich nicht korrigieren. Das macht der liebe Gott selber. Halleluja. Wenn dir der Schuh des Herrn zufliegt, dann weißt du, was das ist. Herr, ich habe falsch, bin daneben gelegen. Aber das war nicht böse. Von dem ganzen Konzert oder ganzen Aufmarsch, weißt du, ist nicht viel geblieben. Aber das ist geblieben, dass er mit dem Schuh geschmissen hat. Und es bleibt etwas in der Ewigkeit. So, jeder, und mir geht's noch ganz kurz, ganz schnell zum Abendmahl. Jeder von uns ist eine eigene Handschrift Gottes. Jeder von uns hat einen Fingerabdruck Gott und eine eigene Identität, eine eigene Eigentümlichkeit. Und die sollten wir vor Gott entwickeln, heiligen, verklären, durch den Heiligen Geist erfüllen von Gott. Und nicht jeder Apfel ist Birne und nicht jede Birne ist ein Apfel. Du musst deine Identität, was bist du? Apfel oder Birne oder Nuss oder Traube oder Kürbis? Was bist du? Finde raus, was du wirklich bist vor Gott. Und jeder ist anders. Aber wir alle kommen vom gleichen Schöpfer. Wir kommen alle aus der gleichen Fabrik. Wir kommen alle aus der gleichen Produktion. Jeder sollte nur echt sein und seine Einmaligkeit und seine gottgewollte Art und Weise behalten und urwüchsig werden vor dem Herrn. Urwüchsig vor dem Herrn werden. Gott will sich durch jeden von uns, durch dich und mich verwirklichen. Das ist Gottes Plan. Weißt du, mir nützt nichts, was vor 2000 Jahren war. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Gott vergebe mir. Aber ich schon so lange her, 2000 Jahre, da war ich noch gar nicht da. Aber heute will Christus in mir Gestalt gewinnen. Heute will er in dir Gestalt gewinnen. Heute will er seine Geist, seine Kraft, seine Herrlichkeit durch mich verwirklichen. Also, ich will keine SEG, keine sozialistische Einheitsgemeinde. sondern ich will voll Gottes haben. Ein Herz und eine Seele. Petrus war anders als Paulus, als Johannes, als Matthäus oder als die anderen Brüder. Petrus und die Elf traten auf, jeder in seiner Eigenart traten auf. Wie wird die Welt registrieren? Wie wird die Welt uns wahrnehmen, wenn der Matutis und die Elf auftreten? Fußballmannschaft Elf. Petrus und die Elf. Verstehst du? Der Trainer und dann diese Elf. Was würde passieren, wenn wir wie ein Mann singen im Hause Gottes, wenn der Heilige Geist uns schon so zusammengeschweißt hat, so verbunden, so vereint hat. Und das ist, was Weihnachten ist. Ein Herz und eine Seele. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, nimm das, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Und das, was dein Bruder, deine Schwester hat, so komisch es klingt, so ungerecht wie es sein mag, so falsch und verkehrt wie es sein mag, und so unverständlich und so unerklärlich wie es sein mag, es ist vom Heiligen Geist. Maria, es ist vom Heiligen Geist. Das, was du erlebst, ist vom Heiligen Geist. Hast keine Definition. Josef hat es nicht erklären können. Er hat gesagt, es lass geschehen und er hat es gewähren lassen. Und Gott hat Geschichte durch diese Fakten gemacht. Gott will durch dein und mein Leben Geschichte machen. Gott muss uns überzeugen. Ich kann dich nicht überzeugen. Maria kann es auch nicht überzeugen. Die Gemeinde kann es auch nicht überzeugen. Der Herr muss dich überzeugen. Durch eine Offenbarung, welcher Art auch immer. Vater, in Jesu Namen gebe ich dir alles negativ ab. Nimm die Wirklichkeit, die damals passierte, die dich damals ereignet, von Bethlehem bis Golgatha. Das gehört zusammen. Bethlehem und Golgatha gehört zusammen, ist nicht zu trennen. Was damals passierte, ohne Krippe keine Krone, kein Kreuz und keine Krone. Also Krippe, Kreuz und Krone gehören dazu. Diese drei Ks gehören zusammen. Es sind unzertrennlich. So, es ist unzertrennlich. Was damals geschah, geschieht jetzt in mir.